Ja, liebe Geschwister, schön, dass wir nach einiger Unterbrechung jetzt im Matthäus-Evangelium wieder weitermachen können. Unterbrechung deshalb, weil es den Steiermark-Gottesdienst gegeben hat und letzten Sonntag die Lego-Tage und es war schön so und gut so. Und wie schon erwähnt, gehen wir heute im Matthäus-Evangelium in unserer Predigtserie wie üblich weiter. Wir befinden uns im 12. Kapitel. Alle diejenigen, die eine Schrift mithaben oder eine App aufschlagen möchten, im 12. Kapitel. Und es geht um eine weitere Begebenheit zwischen Jesus und den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Die Schriftgelehrten waren damals die, wie es heißt, Schriftgelehrten. Sie kannten sich in der Schrift aus. Sie waren für die Vervielfältigung der Weitergabe und die Lehre der Schrift aus der Schrift heraus verantwortlich. Und die Pharisäer, das war so die religiöse Partei der damaligen Zeit, die das religiöse Leben bestimmte. Sie hatten den Anschein einer überlegenen Frömmigkeit und hoben sich etwas vom Volk ab und hatten einen ziemlich großen Machtfaktor im Land, hatten auch im Hohen Rat mitgewirkt. Und die Pharisäer haben es manchmal sehr, sehr übergut vielleicht gemeint, auch mit der Schrift, und hatten teilweise zur Schrift strengere Regeln noch aufgestellt, das Korsett noch etwas enger gemacht und die ganze Auslegung der Schrift auch noch eine Spur verschärft, um es ja richtig zu machen. Im 12. Kapitel hatten wir schon einige Begebenheiten von Jesus mit den Pharisäern. Und ich rufe in Erinnerung, es war da die Situation der Jünger, die am Sabbat die Ehren vom Kornfeld pflückten, was ihnen so nicht passte. Jesus hat geheilt, hat einen Mann mit einer verdorrten Hand am Sabbat geheilt. Auch da hat es Auseinandersetzungen mit den Pharisäern gegeben. Jesus hat Besessene geheilt. Sie haben Jesus vorgeworfen, ja, du machst das mit dem Dämon, mit dem Obersten der Dämonen, treibst du Dämonen aus. Die Pharisäer, auch kommt auch im 12. Kapitel vor, hielten definitiv Rat, wie sie Jesus beseitigen können, wie sie ihn umbringen können. Jesus sagt dann andererseits die Stelle vor unserer Stelle heute, ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Ihr werdet vor Gericht Rechenschaft abgeben müssen. Es hat eine Menge Auseinandersetzungen allein schon in diesem 12. Kapitel zwischen Jesus und den Pharisäern gegeben. Und wir werden uns heute eine weitere Stelle dazu anschauen, in Matthäus 12, vom Vers 38 weg. Ich möchte vorher noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns die inneren Augen des Herzens öffnest, dass wir gut verstehen können, dass wir gut wahrnehmen und aufnehmen können, das, was du uns sagen möchtest. Leg du aus, schenk du uns durch deinen Heiligen Geist deine Präsenz und öffne uns die Augen. Amen. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten, gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Diese Stelle habe ich in drei Abschnitte gegliedert. Der Wunsch nach einem Zeichen, die Gabe des Zeichens und die Deutung des Zeichens. Der Wunsch nach einem Zeichen. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Den Pharisäern und den Schriftgelehrten waren viele Zeichen schon gegeben. Jesus hat zig Heilungen durchgeführt. Jesus hat Wunder getan. Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt, hat Brot vermehrt, hat Dämonen ausgetrieben, hat Tote auferweckt. Offensichtlich war das alles nicht genug. Sie wollen ein Zeichen. Welches Zeichen? Was ist die Motivation hinter diesem Zeichen? Vielleicht ist die Motivation, dass sie ihn versuchen wollten. Wie in Lukas 11, 16, andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen von dem Himmel. Vielleicht wollten sie ein ganz außergewöhnliches, großartiges Zeichen vom Himmel. Vielleicht wollten sie, dass die Sternekonstellation sich anders darstellt. Vielleicht wollten sie, dass ein UFO kommt. Vielleicht wollten sie ein Zeichen, ähnlich wie Noah ein Zeichen vom Himmel bekommen hat, nämlich den Regenbogen als Zeichen bekommen hat. Nie mehr auf der Erde wird es so eine Flut geben. Das verspreche Gott ich dir, Noah. Das Zeichen des Regenbogens. Ein wunderbares Zeichen von Gott, das völlig missbraucht wird in der jetzigen Zeit. Blasphemisch angewandt wird. Traurig, aber so ist das. Aber sie haben sich ein Zeichen gewünscht. Vielleicht wollten sie ein Zeichen, das so groß ist, dass er eh nicht zusammenbringt und dass sie ihn dann überführen können. Ich weiß nicht, ich kenne die Absicht nicht genau, die da dahinter steckt, hinter diesem Zeichen. Auf alle Fälle ist die Beurteilung Jesu über die Pharisäer und die Schriftgelehrten sehr vernichtend, indem er sagt, dieses böse Geschlecht, dieses ehebrecherische Geschlecht. Wir lesen Matthäus ein paar Stellen vorher. Er spricht von einer Schlangenbrut. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn euer Herz ist voll und ihr redet schlechte Sachen, weil ihr böse seid. In Johannes 15 steht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Sie hassen mich ohne Ursache. Matthäus 15 kommt dann später. Lasst sie. Sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen Blinden leiten werden, werden beide in die Grube fallen. Solche Aussagen traf der Herr über die Pharisäer und über die Schriftgelehrten. Johannes 8, 44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt auch ihr tun. vernichtendes Urteil. Er spricht von einem ehebrecherischen Geschlecht. Da geht es um geistlichen Ehebruch. Sie waren untreu. Sie haben sich abgewandt vom klaren, deutlichen Weg Gottes mit dem Herrn und auch mit Jesus letztlich zu gehen. So wie damals das Volk Gottes sich abgewandt hat. Wir lesen in Richter 2,17, aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald ab von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht, eben nicht so. Ja, Jesus äußert sich hier sehr, sehr problematisch über die Pharisäer und über die Schriftgelehrten. Und wir haben viel im Matthäusevangelium schon darüber gelesen. Und man hat fast den Eindruck, es spitzt sich mehr und mehr zu. Und er kommt in seiner Sicht, was die Pharisäer und Schriftgelehrten anlangt, an einem Tiefpunkt. Böses, ehebrecherisches Geschlecht, Schlangenbrut, ihr habt den Teufel zum Vater. Das Problem der Pharisäer selbst war nicht, dass sie nicht genügend Zeichen und genügend Beweise schon gehabt hätten. Sie hätten das schon gehabt. Ihr Problem war, dass sie nicht geglaubt haben. Das war ihre fatale Situation. Sie haben dem nicht geglaubt. Sie haben dem Herrn letztlich nicht geglaubt. Sie sind auf eine Spur gekommen der Religiosität und haben den Weg des lebendigen Glaubens an den Herrn verlassen. Wir kennen das auch in unserer Zeit. Aber schauen wir an, wie Jesus reagiert. Wie reagiert Jesus auf den Wunsch der Pharisäer und der Schriftgelehrten, trotzdem ein Zeichen haben zu wollen? Die Gabe des Zeichens. Jesus kommt dem Wunsch trotzdem nach. Jesus hätte sagen können, no go, das kommt überhaupt nicht mehr in Frage. Ihr habt genug, ich gebe euch kein Zeichen mehr. Nein, Jesus ist barmherzig. Jesus ist gnädig. Jesus geht auf ihren Wunsch ein. Nicht auf ihre Art und Weise ein, sondern auf seine Art und Weise ein. Jesus sagt ihnen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Er gibt ihnen ein Zeichen aus der Schrift heraus, das sie selbst aus der Schrift heraus nachlesen können. Ich gebe euch ein Zeichen des Propheten Jona. Lest nach, ihr habt alles. Und ich gehe davon aus, dass sie damals vom Propheten Jona und über den Propheten Jona Bescheid gewusst haben. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten von uns hier über den Propheten Jona und über die Geschichte des Propheten Jona Bescheid wissen. Ich möchte aber trotzdem uns in diese Geschichte noch einmal hineinnehmen und sie uns ein bisschen verständlich machen. Jona war ein Prophet des Nordreiches. Auf der linken Seite oben, wo dieser Pfeil ist, das ist sein Geburtsort. Das war in der Nähe von Nazareth in Galiläa und war im Nordreich. Das Nordreich ist gleich Israel, ist gleich Nordreich, ist gleich Samarien. Das hat drei Begrifflichkeiten. Er wirkte unter dem König Jerobeam. Das ist auf der rechten Seite, ist die Liste der Könige des Nordreiches auf der linken Seite und der Könige des Südreiches auf der rechten Seite. Er hat im Nordreich unter König Jerobeam als Prophet gewirkt. Zeit, circa 790 bis 760. Und dieser Jona hat den Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen. Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Das war damals die Weltherrschaft sozusagen. Und auch das Nordreich ist dann im Jahr 722 vom Assyrischen Reich übernommen worden. Das heißt, als das Nordreich aufgehört hat und in die Gefangenschaft ging, sind sie unter assyrische Gefangenschaft gekommen. Hauptstadt war Ninive. Ninive war eine Großstadt, eine Metropole, sehr bekannt. Mindestens 120.000 Männer als Einwohner und war Weltzentrum, auch Weltzentrum von Grausamkeiten, fürchterliche Taten, Menschenschändungen, menschenverachtende Tätigkeiten, ganz grausam, wie es in Ninive zugegangen ist. Und Noah wird dorthin geschickt mit dem Auftrag, Umkehr und Buße zu predigen. Jona hat Angst und geht nicht hin. Er geht in die andere Richtung. Er geht nach Joppe, auf der linken Seite unten, das ist das heutige Tel Aviv, besteigt dort ein Schiff und möchte möglichst weit weg nach Tarsis. Das könnte in Südspanien oder Sardinien gewesen sein, wissen wir nicht so genau. Auf alle Fälle weit weg. Dieses Schiff geriet dann in Seenot und es wurde die Ursache der Seenot gesucht. Jona brachte die Seenot mit seiner Flucht vor Gott, vor seinem Auftrag in Verbindung und sah, dass das falsch war, dass das Sünde war. Und bekam die Klarheit, dass er über Bord muss, damit der Sturm gestillt wird und die ganze Mannschaft gerettet wird. Es war dann auch so. Die Mannschaft warf ihn über Bord, alle wurden gerettet und Jona war 3 Tage im Bauch des Riesenfisches. Er betete im Bauch des Fisches und der Herr schenkte Gnade und Jona kam nach 3 Tagen aus dem Fisch heraus wieder an Land und bekam nochmals den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Und in Ninive die Botschaft zu verkünden, in 40 Tagen wird Ninive zerstört werden. Wenn ihr nicht mit aller Kraft umkehrt, wenn ihr nicht mit aller Kraft zu Gott ruft und von eurem bösen Weg euch abwendet und das Unrecht an euren Händen erkennt. Angefangen vom König von Ninive hat dort eine Umkehr- und Bußbewegung stattgefunden und ist in Gang gesetzt worden, in der Erwartungshaltung, ja, Gott könnte doch von seinem Zorn sich abwenden. Und Gott ließ Gnade walten und zerstörte Ninive nicht, er rettete Ninive. Soweit kurz die Geschichte. Und von dieser Geschichte mussten die Pharisäer und die Schriftgelehrten eigentlich auch gewusst haben. Sie mussten gewusst haben, dass Gott ein barmherziger Gott war, der zu den Niniviten gegangen ist, zu Heiden gegangen ist, zu einem Heidenvolk gegangen ist, um sie zu warnen vor dem Gericht. Und die Niniviten kehrten tatsächlich um und glaubten und wurden gerettet. Und Jona selbst ist geflüchtet vor Gott. Gott ist ihm nachgegangen in seiner Barmherzigkeit, hat umgekehrt und ist zurück nach Ninive oder ist nach Ninive gegangen. Hat den Auftrag Gottes letztlich erfüllt. Das musste den Pharisäern und Schriftgelehrten klar gewesen sein. Es geht um Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, kehrt um, tut Buße, schlagt den Weg des Glaubens im Vertrauen auf Gott hinein. Das heißt, den Pharisäern müsste allein durch die Erwähnung dieser Geschichte schon sehr viel klar gewesen sein. Aber unser Text geht ja auch noch weiter, die Deutung des Zeichens. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Jona war tot um seiner Sünde willen, sprich im Bauch des Fisches. Jesus wird auch 3 Tage tot sein. Der Sohn des Menschen wird auch 3 Tage tot sein, um der Sünden der Menschheit willen. Wenn Sie nachgelesen hätten oder die Schrift kannten, dann wären Sie auch auf diese Spur gekommen. Wir lesen genug auch im Alten Testament vom Messias, vom Menschensohn. Jona wurde lebendig gemacht. Der Menschensohn, der hier vor euch steht, nämlich Jesus, wie er damals den Pharisäern begegnet ist, wird sterben und wird auch lebendig gemacht werden, wird auferstehen am 3. Tag. Das versucht er ihnen hier klar zu machen. Eine weitere Deutung des Zeichens ist, die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Die Männer von Ninive, die Heiden, werden vor Gericht gegen dieses Geschlecht, nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten, auftreten und die mit verurteilen. Die Männer von Ninive haben rettenden Glauben gehabt. Sie werden bei Gericht sitzen und werden die Schriftgelehrten und die Pharisäer beurteilen. Denn die Männer von Ninive taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Ich bin aber größer als Jona. Und ich möchte, dass ihr auch auf meine Verkündigung hin Buße tut, umkehrt, euch bekehrt. Das ist das, was Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten sagen möchte. Tut Buße, kehrt um. Das ist der Anspruch Jesu an die Pharisäer, an die Schriftgelehrten. Eine weitere Botschaft, die Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten mit auf den Weg gibt. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Auch die Königin des Südens, eine Heidenkönigin, die gar nicht zum Volk Gottes gehört, wird vor Gericht gegen dieses Geschlecht, gegen euch auftreten. Auch sie hatte rettenden Glauben und wird euch verurteilen. Ja, diese Königin hat letztlich Gott verehrt. Sie sagt, 1. Könige kann man da nachlesen, gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, Salomo, sodass er dich auf den Thron Israels setzte. Sie hat hinter dem Aufbau des Tempels, den Salomo durchgeführt hat, den Auftrag Gottes gesehen und hat das honoriert und ist dort hingegangen und hat Gott gehuldigt und gelobt und gepriesen dafür und gedankt dafür. Sie ist umgekehrt auf den Gott der Israeliten damals. Und selbst dieses geistliche Zentrum, wie es damals unter Salomo war, wie es noch nie war, wie der Tempel gebaut wurde, wie wunderbar das alles hergerichtet worden ist, wie zentral Gott dort im Zentrum gestanden ist, umso und so wie Salomo sich auch verwenden hat lassen von Gott, umso größer ist Jesus, wie hier steht. Jesus ist größer als Salomo. Eigentlich, wenn die Pharisäer und die Schriftgelehrten diese ganzen Botschaften hören, sie müssen einfach, denke ich mir, fast nur geschluckt haben, ob der Antworten, die Jesus ihnen gibt. Der Herr gab ihnen ein geniales Zeichen aus der Schrift, erklärte sie auf, um sie zur Einsicht und zur Umkehr und zur Buße zu bringen, auf die Barmherzigkeit Gottes hinzuweisen und ihnen eine Chance zu geben. Das ist das Anliegen vom Herrn gewesen. Kehrt um, tut Buße. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig. Wendet euch diesem Gott zu. Was heißt das für uns jetzt? Zwei praktische Gedankengänge für uns. Wir können das ausblenden. Danke. Zwei praktische Punkte für uns. Der eine Punkt, wenn du Zeichen suchst, wenn du Beweise suchst, wenn du Außergewöhnlichkeiten suchst, wie auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer hier gesucht haben, wir suchen Zeichen. Wenn du sagst, ich will Wunder, Erlebnisse, alle möglichen Dinge von Gott bekommen, dann denk an die heutige Stelle, was Jesus ihnen gegeben hat. Jesus hat ihnen ein Zeichen aus der Schrift gegeben. Jesus hat die Schrift ihnen vor Augen geführt. Und wenn ich denke, dass wir nicht nur das Alte, sondern auch das Neue Testament noch dazu haben und dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, wie es im 2. Timotheus 3,16 steht, dann haben wir hier wirklich einen Schatz, auf den Gott uns, auf den Jesus uns hinweisen möchte. Eine Schrift, die nützlich ist zur Belehrung, wie es heißt, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung. All das finden wir in der Schrift. Wir müssen uns nur hineinbegeben in diese Schrift. Das ist ein praktischer Punkt. Also wenn du Zeichen suchst, geh bitte nicht an der Schrift vorbei, sondern versuch, Informationen, Zeichen, Beweise von Gott, über Gott, aus der Schrift heraus zu holen. Was hat diese Begebenheit Jesu, der Pharisäer und der Schriftgelehrten, auch mit mir zu tun? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten lebten in einem religiösen System, das mit dem lebendigen Glauben an Gott und an Jesus Christus nichts mehr zu tun hatte. Sie lebten in einem religiösen System. Und ich denke, wir alle leben und kommen auch aus religiösen Systemen. Der eine ist vielleicht buddhistisch geprägt, atheistisch geprägt, vom Katholizismus geprägt, Agnostiker oder von einem System. Es gibt nachher sowieso nichts, es ist nachher alles aus. Aber wir kommen in irgendeiner Form von einer religiösen Schablone daher, weil wir als Kinder schon hingewiesen werden und von unseren Eltern schon geleitet werden auf eine bestimmte Spur. Das hat aber nichts mit dem lebendigen Glauben an Jesus Christus zu tun. Der lebendige Glaube ist nicht das Einhalten von religiösen Regeln, sondern der lebendige Glaube ist eine Beziehung. Eine Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Und wenn wir jetzt von einem religiösen System, welches immer auch daherkommen, dann braucht es eine Bekehrung auf die Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus hin. Das ist das, was wir brauchen. Damit beginnt ein neues Leben im Geist. Es braucht Umkehr und Buße, gleich wie damals. Umkehr und Buße und Glauben und Vertrauen an den lebendigen Gott, der mit uns eine Beziehung haben möchte. Und ich kann von meinem Leben selbst auch berichten, ich bin die ersten 20 Jahre in einem religiösen System aufgewachsen. Und ich habe mich versucht, nach diesem religiösen System zu richten und dieses religiöse System auch einzuhalten. Das war in meinem Fall der Katholizismus. Und ich habe gewusst, was ist, dass das dritte und das vierte und das fünfte und sogar das sechste und das siebte Gebot, was das ist, und ich habe die auswendig gekannt, und das ist mir wichtig gewesen, danach auch zu leben, mich danach zu richten. Und für mich war es so, dass ich mir gedacht habe, das erste Gebot, das ist ja sowieso inhaliert. Wichtig für mich ist ja, dass ich mich nach den sechsten halte, nach den siebten halte, dass ich nicht stehle, dass ich nicht lüge, dass ich nicht betrüge, dass ich danach lebe. Und erst im Laufe meines Lebens, nach 20 Jahren, bin ich draufgekommen, dass ich an der Spur des ersten Gebotes einfach salopp vorbeigegangen bin. Was sagt das erste Gebot? Wir können die letzte Folie bitte einblenden. Da heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das habe ich vorher nicht gemacht. Das mache ich eh. Ich versuche, nach den Regeln zu leben. Meine Bekehrung, meine Umkehr hinein in eine Beziehung zu Gott hat mir da die Augen geöffnet. Wie kann ich den Herrn, meinen Gott, lieben? Mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meiner ganzen Kraft. Das ist Beziehung. Da beginnt's. Da setzte bei mir der Herrschaftswechsel ein, wo ich sagen musste, ich muss umkehren von dem falschen Weg, von der falschen Spur, auf der ich war. Und ich brauche die Beziehung zu Jesus. Ich brauche diesen Herrschaftswechsel, wo Gott die Nummer eins in meinem Leben wurde und wo Gott derjenige ist, der mein Leben mit mir in enger Beziehung und Gemeinschaft lebt. Da beginnt Beziehung, da beginnt neues Leben. Und das hätte sich Jesus sehr gewünscht, als er mit den Pharisäern diskutierte und sprach, um sie rauszubringen aus ihrem religiösen System, aus ihrer religiösen Spur. Bitte überleg, in welcher religiösen Spur befindest du dich noch? Vielleicht ist für dich gerade wichtig, umkehren, Buße tun, wegzukommen von dieser religiösen Spur, hinzukommen zu einem lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Hinzukommen zu einer echten, ehrlichen Beziehung, wo du sagen kannst, du sollst den Herrn, du liebst deinen Herrn von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das, was der Herr möchte von uns, dass wir nach dem ersten Gebot in innigster Beziehung zu ihm unterwegs sind. Das wünsche ich euch für alle diejenigen, die das noch nicht so in ihrem Leben erlebt haben. Kommt, reden wir drüber, tauschen wir drüber aus. Wir helfen dir gerne, auf die Spur zu kommen, zu einem lebendigen Glauben mit Jesus Christus. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du dich uns zeigst und offenbarst. Du möchtest, dass wir ganz innig mit dir verbunden sind und verwurzelt sind. Ein Anliegen ist es, dein Anliegen ist es, in der Beziehung mit uns zu sein und dass wir in der Beziehung zu dir sind. Du willst nicht, dass wir religiöse Leistungen abliefern. Du willst, dass wir dir treu sind, dass wir dir vertrauen und Hand in Hand in deiner Hand gehen und unser Leben gestalten. Und du bist der, der uns versorgt, der uns auch die Schrift gegeben hat, für Milchtrinker eben Milch wenig und für solche, die feste Speise brauchen, feste Speise. Auch das ist deine Schrift, die du uns zur Verfügung gegeben hast. Schließe du sie uns auf, mach sie uns lebendig und schenk, dass wir dort unsere Zeichen und Beweise suchen und nicht anderswo. Hilf du uns im Glauben weiterzugehen, im Vertrauen auf dich und auf dein Wort. Dir sei die Ehre, Herr. Amen.